Was fällt euch ein, wenn ihr an offene Münder denkt? Wir haben in der Sommerpredigtreihe bereits offene Hände gehabt. Das Leben von Zachäus, wie Gott seine Faust zu einer Hand öffnet. Dann haben wir letzte Woche über dieses Thema nachgedacht, offene Türen, und uns den älteren Sohn und den Vater aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes angeschaut. Das alles waren Themen, wo man relativ einfach eine Bibelstelle zu finden konnte. Aber was macht man mit dem Thema offene Münder? Ich habe darüber nachgedacht und mir kam tatsächlich zunächst einmal der Besuch beim Zahnarzt in den Sinn. Zahnschmerzen, Kontrolle, und ich habe in der Bibel gesucht, aber keinen Vers über Zahnärzte gefunden. Dann habe ich über Zähne ein bisschen mir Gedanken gemacht. Da ist von Ausfallen der Zähne die Rede, vom Stumpfwerden der Zähne, von Ausschlagen der Zähne, von eisernen Zähnen und darüber, dass man Essig auf die Zähne laufen lässt oder die Zähne auf Kies beißen. Das wäre sicherlich auch eine sehr interessante Predigt, aber keine, die zum Thema mit weitem Horizont passt. Und dann habe ich überlegt, welche Bibelstelle zu den offenen Mündern und weitem Horizont denn so passend ist. Und ich bin auf der Suche auf ein kleines Zitat oder eine Anekdote von Albert Einstein gestoßen. Ein Student fragte mal Albert Einstein, worüber man heute überhaupt noch seine Doktorarbeit oder eine Predigt schreiben sollte. Und Albert Einstein antwortet: Schreiben Sie über das Beten. Jemand muss herausfinden, wie das funktioniert. Und wenn Albert Einstein sagt, man sollte sich mal über das Beten Gedanken machen, dann wollen wir das heute gern tun. Denn zumindest, wenn man laut betet, öffnet man seinen Mund und Gott schenkt einer Person einen weiten Horizont. Ich kenne nichts, was unseren Horizont weiter erweitern kann als das Gebet. Und deswegen wollen wir uns heute darüber Gedanken machen und vor allem über einen Aspekt des Betens, nämlich das Anbeten. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Thema Gebet geht. Wenn ich darüber nachdenke, dann kommen mir sehr viele Fragen in den Sinn. Und ich stelle immer mal wieder diese große Lücke fest zwischen der Theorie und der Praxis. Theoretisch ist das Gebet einer der höchsten Handlungen des Menschen. Diese kostbare Kontaktaufnahme mit dem Gott des Universums. Aber in der Praxis, da ist es häufig anders. Wie kann ich erklären, dass diese großen Glaubensmänner und Glaubensfrauen manchmal stundenlang im Gebet zugebracht haben, aber ich nach 10 Minuten schon anfange, unruhig zu zappeln? Warum ist das Gebet auf der einen Seite so eine große Kraftquelle, aber auf der anderen Seite auch sorgt es für viel Frust und Verwirrung? Und ich stelle fest, dass es nicht nur mir so damit geht. Wenn man mit anderen Menschen darüber redet, dann erkennt man die gleiche Lücke. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden, uns Gedanken machen, was Gebet eigentlich ist und was es nicht ist und wie es unseren Horizont erweitern kann. Und bevor wir dort einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten und ich lade euch nochmal ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist, dass wir dich anbeten, loben und preisen dürfen. Wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest. Und so möchte ich bitten, dass du unsere Herzen auftust, uns gute Gedanken und Konzentration gibst. Amen. Nun, was ich gerne in dieser Predigt tun möchte, ist, dass wir uns 3 Punkte anschauen, was Anbetung ist bzw. nicht ist. Und ich möchte gerne mit einem Psalm beginnen. Dieser Psalm wurde von jemandem geschrieben, der in sehr engen Grenzen saß, der einige Fragen hatte. Es ist der Psalm 73. Wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es ist kein Psalm von David, sondern man findet ihn in einer Sammlung von Psalmen, die ein Mann mit dem Namen Asaf zusammengetragen hatte. Und der Schreiber hatte ein Problem. Er fühlt sich ziemlich unfair behandelt, und zwar von Gott. Und das schreibt er: Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Der Schreiber sagt: Ich schaue hier in diese Welt und ich sehe die Menschen in dieser Welt. Es gibt so viele Menschen, die ihr Leben ohne Gott gestalten und denen es scheinbar völlig egal ist, ob es einen Gott gibt oder nicht. Sie gestalten ihr Leben und sie nehmen keine Rücksicht auf andere Menschen. Sie sind überheblich und selbstgefällig, aber ihnen geht es gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Wie kann das sein, Gott? Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt sind sie. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Sie haben keine finanziellen Probleme. Sie haben tolle Karrieren. Sie machen Urlaub, wo sie wollen und wann sie wollen. Sie haben ein dickes Konto. Sie sind gesund, fahren tolle Autos, führen ein luxuriöses Leben. Aber Sie sind gottlose Menschen. Ich verstehe das nicht. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch ihre Bosheit, durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben vor ihren Lästereien verschont. Nicht nur, dass diese Menschen selbst gefährlich sind. Sie sind auch schlecht und böse. Sie unterdrücken andere. Sie üben Gewalt aus. Sie regieren mit Bosheit. Sie lästern und verspotten. Sie führen Kriege. Sie sind arrogant. Sie meinen, sie wissen, wie dieses Leben läuft und was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und scheinbar klappt das. Die Dinge laufen so, wie sie es wollen. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Sie werden bewundert. Sie haben viel Geld und viel Macht und Status und alles andere. Und das überdeckt ihren mangelhaften und sehr bösen Charakter, sodass sie bewundert werden. Jede Lüge, die sie erzählen, wird von den Menschen geglaubt. Jede böse Tat, die sie tun, wird von den Menschen als Wohltat wahrgenommen. Sie sind Meister der Manipulation. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Und das ist dann die Zuspitzung. Sagen, ach Gott, der ist dumm und blind. Der sieht nicht, was wir tun. Wir können alles machen, wir kommen damit durch, mir geht es gut, mein Handeln hat keine Konsequenzen, weil Gott eben nicht sieht, weil Gott eben nicht hört. Seht, diese Leute, sie verspotten Gott und rühmen sich damit, sagt der Psalmist. Und Gott, er scheint tatsächlich nichts zu unternehmen. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Schlimm genug, dass es diesen bösen Menschen gut geht, aber ich habe mich immer bemüht. Und wohin hat es mich geführt? Ich bezahle meine Steuern, ich betrüge nicht bei Abrechnungen, ich gehe zur Kirche, ich lese die Bibel, ich versuche mich an die Wahrheit zu halten. Und was habe ich davon? Mein Leben ist angefüllt mit Stress und mit Problemen. Ich habe Sorgen, Nöte und Ängste, obwohl ich mich zu Gott halte. Wie kann das sein? Nun, vielleicht hat der ein oder andere von uns auch schon mal solche Gedanken gehabt. So dachte ich nach, um all das zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Ich habe versucht herauszufinden, warum das Leben so unfair ist und ich habe gefragt, Gott, wo bist du in all dem? Und ich wurde nur noch mehr verwirrter und noch mehr frustrierter und noch ärgerlicher. Mein Fuß wäre fast abgeglitten vom Weg. Ich wäre fast gestürzt und hätte mir einen anderen, scheinbar leichteren Weg gesucht. Aber dann kommt die Wende in diesem Psalm. Er ändert seine Richtung vom Tod zum Leben. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging und dann sah ich das ganze Bild. Gott schenkt dem Schreiber plötzlich einen weiten Horizont, einen weiten Blick. Er sagt, das alles, was ich gesehen habe, habe ich für wahr gehalten, bis ich dann in dein Heiligtum ging. Und in dieses Heiligtum ging man, in den Tempel ging man, weil man anbeten wollte. Der Schreiber steigt in die Anbetung ein und obwohl sich gar nichts verändert hat, hat sich doch irgendwie alles verändert. Die bösen Menschen, die sind immer noch da und ihnen geht es immer noch gut. Sie lästern immer noch, sie manipulieren immer noch und noch immer habe ich Not und Angst in meinem Leben. Es hat sich eigentlich nichts geändert, aber dennoch hat Gott mir einen weiten Horizont geschenkt und jetzt kann ich es erkennen. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Das ist meine Bestimmung. Aber die Gottlosen stellst du auf rutschigen Boden. Und dieser rutschige Boden ist immer dort zu finden, wenn ich mich auf die Dinge dieser Welt verlasse, auf mein Geld, auf meinen Status, auf meine Gesundheit, denn das alles werden wir verlieren, wenn wir unseren letzten Weg antreten müssen. Das alles können wir nicht mitnehmen. All das kann uns keine Hoffnung geben, die über den Tod hinaushält. Der Psalmist sagt es so: Ich war töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber jetzt sehe ich klar. Jetzt habe ich diesen weiten Blick geschenkt bekommen und ich denke, das ist ein wesentliches Merkmal der Anbetung. Anbetung schenkt uns einen Perspektivwechsel. Es ist so, als würden wir zunächst einmal in unserem kleinen Zimmer stehen und ich sehe nur meine eigenen vier Wände. Ich sehe nur das, was ich wahrnehmen kann und was ich sehe und ich weiß nicht, wie die Welt dahinter aussieht. Aber dann in der Anbetung, da öffnet Gott ein Fenster. Und ich kann es sehen. diese Weite, die ich vorher nicht gekannt habe, eine neue Sichtweise, die mir vorher verborgen war. Als David und Salomo damals den Tempel bauen ließen, da lesen wir, dass dieser Ort, dieser Tempel erfüllt war von der Herrlichkeit Gottes. Ehrfurcht breitete sich an diesem Ort aus. Ehrfurcht vor einem Gott, über dem David sagte: Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Seht, die Anbetung gibt uns einen kurzen Augenblick, eine Ahnung davon, wie die Welt durch Gottes Brille aussehen muss. Es zeigt mir etwas, was ich vielleicht am liebsten gar nicht wissen möchte, nämlich wie klein und wie schwach und wie abhängig ich eigentlich bin. Die Anbetung ist die Brille für meine innere Kurzsichtigkeit, eine Erinnerung daran, was ich so gerne so leicht vergesse. Und deswegen dürfen wir in der echten Anbetung den Blick von uns selbst abwenden, aus unseren vier Wänden ausbrechen und auf Gott schauen. Ich nehme den Blick weg von meinen Problemen, von meinen Begierden, meiner Agenda, meinen Vergleichen, meiner Eifersucht und richte meinen Blick auf Gott und sehe die Welt in seiner Hand. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen, die im Leid sind, gerade dann Gott anbeten. Sie stellen sich ans Fenster, Gott führt sie ans Fenster und sie schauen ganz bewusst in die Ferne und sehen dieses große Bild. Paulus und Silas konnten Gott anbeten, als sie im Gefängnis saßen und ausgepeitscht wurden. Sie bekamen einen Blick auf Gottes Thron und konnten mitten im Dreck diesen Gott besingen und loben. Denn die Anbetung ist keine Flucht aus der Realität, sondern die Anbetung heißt, Gottes Realität in meinem Leben wahrzunehmen. Und auch wir leben in einer Welt, in der es sehr viel Not und sehr viel Leid gibt, wo die Dunkelheit regiert. Aber auch wir dürfen den Blick für Gottes Größe nie verlieren, für die Gegenwart Gottes. Auch wir dürfen uns immer wieder an das Fenster stellen und diese Weite entdecken, die Gott uns anbieten möchte. Die Anbetung kann uns dabei helfen, diesen Blick zu behalten. Sie erinnert uns daran, dass es noch eine andere Realität gibt als nur unsere Umgebung, in der wir leben. Dass es Gott ist, der alle Geschicke in seiner Hand hält. Wenn wir anbeten, dann werden unsere Herzen mit Freude erfüllt. Wenn wir Gott anbeten, dann werde ich dankbar für das, was ich habe. Wenn wir anbeten, dann wächst mein Vertrauen, denn ich erinnere mich daran, dass für Gott nichts unmöglich ist. Wenn wir Gott anbeten, dann sind wir ganz nah bei ihm. Wenn wir anbeten, dann stehen wir demütig vor seinem Thron und erhalten seine Gnade und Güte. Wenn wir anbeten, dann entdecken wir dieses größere Bild. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht anbeten, dann schauen wir auf uns selbst und ich werde ängstlich und ich mache mir Sorgen, ich beneide die Menschen, die das haben, was ich auch gerne haben möchte und ich entwickle ein Anspruchsdenken, ich werde richtend gegenüber anderen Menschen, ich werde entmutigt durch Rückschläge. Anbetung ändert unsere Perspektive. Sie öffnet das Fenster und lässt uns weiter sehen. Aber die Bibel lehrt uns noch mehr über Anbetung. Sehr häufig verbinden wir mit Anbetung nur das Singen von Liedern oder den Besuch eines Gottesdienstes. Aber die Bibel lehrt uns, dass Anbetung sehr viel umfassender ist. Ich richte meine Gedanken auf Gott aus und bringe meine Liebe zu ihm zum Ausdruck. Ich habe den Herrn stets vor Augen, sagt der Psalmist. Und diese Aussage ist sehr umfassend. Jeder Moment in meinem Leben ist eine Chance, um Gott anbeten zu können, denn auch Gottes Güte ist zeitlos. Wir können anbeten, wenn wir morgens aufwachen, wenn wir frühstücken, wenn wir gute Arbeit verrichten, wenn wir im Auto sitzen und irgendwo hinfahren, wenn wir mit Freunden lachen oder einen Sonnenuntergang anschauen. Anbetung ist ein Lebensstil. Nun, es gibt in der Bibel ein paar Verse, die das ziemlich deutlich machen und die sehr unbequem sind. Diese Verse finden wir im Buch Amos, Kapitel 5, Vers 21 und 23. Dort können wir lesen: Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und ich kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speisopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Wow, diese Worte überraschen uns vielleicht. Gott scheint hier sehr aggressiv auf die Anbetung durch sein Volk zu reagieren. Er sagt, ich will eure Lieder nicht. Macht den Strom weg, stell die Gitarre zur Seite, ich will es nicht. Die Frage ist, warum redet Gott hier so? Wenn wir den Kontext des Buches Amos kennen, dann wissen wir, dass der Gottesdienst, den das Volk Israel damals feierte, sehr korrekt war. Er war nicht nur sehr korrekt, sondern er war sehr festlich und sehr üppig. Da wurde das Beste von den Besten aufgefahren. Die besten Musiker, die beste Technik, die tollsten Gewänder, die schönste Dekoration, alles zur Ehre Gottes. Es wurde jedes Gebot und jede Regel eingehalten. Wir würden heute sagen, der Liturgie wurde bis ins Kleinste gefolgt. Es gab keine Abweichungen. Der Gottesdienst wurde immer mit der Tageslosung begonnen. Das Vaterunser wurde immer gebetet und am Ende wurde immer der Segen gesprochen. Jeder wusste, wann er aufzustehen und wann er sich wieder hinzusetzen hat. Die Gebete waren lang genug. Die Lieder waren ehrfürchtig genug, die Kleidung war angemessen genug, die Ernsthaftigkeit und die Andacht war vorhanden, in der Kollekte wurde reichlich eingesammelt, die Reichen damals ließen sich ihre Opfertiere sehr viel kosten. Alles war festlich und alles war üppig. Also wo lag das Problem? Warum sagt Gott, ich mag eure Opfer nicht? Ich mag eure Musik nicht, das tut mir in den Ohren weh. Und Gott selbst nennt den Grund nur einen Vers später. Er sagt, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Oder mit anderen Worten, liebt euren Nächsten. Behandelt euren Nächsten gerecht. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Seht, echte Anbetung bedeutet also nicht, dass wir nur schöne Lieder singen und die richtige Kleidung tragen oder der richtigen Liturgie folgen, die sich irgendwann sowieso mal irgendwelche Menschen ausgedacht haben und die wir manchmal gleichwertig neben die Bibel stellen. Echte Anbetung ist dein Lebensstil und bedeutet, deinen Nächsten zu lieben. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann betest du Gott an. Gott sagt das durch den Propheten Amos. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger und verweigert den Schutzlosen hier Recht. Deswegen weigerte sich Gott, ihren Gottesdienst anzunehmen. Deswegen will er nicht ihre Lieder und will nicht ihre Opfer, weil sie ihren Nächsten nicht lieben. Sie geben vor, fromme Leute zu sein, gehen in den Gottesdienst, aber danach, nur 2 Stunden später, behandeln sie ihre Nächsten schlecht und unterdrücken ihre Angestellten. Und Gott sagt, so nicht. Viele, viele hundert Jahre später schreibt auch Paulus darüber und er formuliert an die Galater diesen sehr spannenden und für uns auch sehr provokanten Satz. Er sagt, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Es sind nicht die Gebote, die du einhältst, die dich vor Gott gerecht machen. Es ist nicht die Liturgie im Gottesdienst, die richtig sein muss. Es geht nicht darum, ob du einen Anzug trägst, ob die Krawatte richtig sitzt, ob man die richtigen Lieder singt, die einen Gottesdienst zum Gottesdienst machen. Paulus sagt, nein, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch die Liebe als echt erweist. Und es gibt so viele Kirchen, es gibt so viele Gemeinden, die sagen, erst wenn du den richtigen Geldbetrag, das richtige Prozedere, das richtige Verhalten, das richtige Opfer bringst, wenn du einen Lebensstil hast, der zu uns passt, erst dann und nur dann lebst du im Einklang mit Gott. Und ich weiß, dass mir an dieser Stelle gerne mal Menschen widersprechen, aber Paulus sagt dir ganz deutlich, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch Liebe als echt erweist. Anbetung lässt sich nicht reduzieren auf 1 Stunde im Gottesdienst oder auf ein paar Anbetungslieder, sondern echte Anbetung zeigt sich darin, wie ich mit dem Nächsten umgehe. Denn Gott ist nicht blind, dass er nur hören würde, was wir ihm für tolle Lieder singen und dabei nicht sieht, wie wir in unserem Alltag leben und wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. So klein ist Gott nicht. Gott ist unser ganzes Leben wichtig. Und deswegen geht er hier auch so hart ins Gericht und sagt zu seinem Volk, dann lass es sein, dann braucht ihr auch nicht zu singen, dann braucht ihr nicht zu opfern, ich will das nicht haben, wenn euer Herz sich nicht euren Nächsten zuwendet. Hier bei Amos sehen wir, dass es sehr viel leichter ist, eine korrekte Form des Gottesdienstes abzuhalten, sich an Regeln, Gebote und Liturgien zu halten und den anderen danach zu beurteilen, ob er das auch tut, als sich ein Herz zu bewahren, das sich den Nächsten zuwendet und ihn liebt. Wenn unser Herz nicht von Gott ergriffen ist, dann ist auch unsere schönste Anbetung keine Anbetung. Wir können Gott nicht täuschen, höchstens uns selbst oder andere, aber nicht Gott. Anbetung ist ein Lebensstil und drückt sich in Nächstenliebe aus. Ich komme zu dem letzten Punkt. Anbetung ändert die Perspektive. Anbetung ist ein Lebensstil und als letztes, und das gehört ganz eng damit zusammen, Anbetung und Dienst gehören zusammen. Im Brief an die Römer schreibt Paulus, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, Anbetung als Lebensstil, und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Nun, in diesem Zusammenhang wird das Wort Gottesdienst auch sehr gerne mit dem Wort Dienst übersetzt. Und das zeigt uns, dass Anbetung und Dienst untrennbar miteinander verbunden ist. Wir können nicht das eine haben ohne das andere. Man kann nicht Gott in Ganzheit anbeten, ohne ihm zu dienen. Und ich glaube, dass wir das immer wieder neu hören müssen. Denn in unserer Kultur, da wird uns überall gesagt, hab Spaß, erfüll dir deine Wünsche, stille deinen Appetit, es geht nur um dich. Und wenn uns solche Aussagen lang genug eingeimpft worden sind, wächst in uns verständlicherweise eine gewisse Angst davor, Zeit und Energie in den Dienst an Gott und an andere Menschen zu investieren. Denn das könnte ja bedeuten, dass wir dann selbst zu kurz kommen. Vielleicht fragen wir uns, was wird wirklich passieren, wenn wir die Bequemlichkeit des Zuschauerraumes verlassen und uns auf das Spielfeld des Dienens schmutzig machen? Werden wir nicht noch mehr schuften müssen? Werden wir nicht noch mehr Stress haben? Macht es überhaupt Sinn? Werde ich es vielleicht bereuen, wenn ich eine Aufgabe in der Gemeinde oder woanders übernehme? Warum soll ich überhaupt mitmachen? Ist es die Sache wert? Und ich glaube, der Punkt ist, dass es bei diesem Dienst gar nicht um mich selbst geht, sondern wir wollen Gott ehren und anbeten, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch, wie wir leben. Wenn ich eine Stunde in der Woche Kindern etwas von Jesus erzähle und für sie da bin, dann bete ich Gott an und mit meinem Leben und gebe ihm die Ehre. Wenn ich den Boden wische oder den Müll aufsammel, dann tue ich das nicht, weil es mir so viel Spaß macht, sondern damit die Menschen hier einen Ort finden, wo sie sich wohlfühlen und Gott erleben können. Und ich bete Gott an mit meinem Dienst. Wenn man nach dem Gottesdienst den Kaffee vorbereitet oder offen ist für Gespräche, dann zeige ich ihnen die Freundlichkeit und die Güte Gottes und ich bete ihn an. Anbetung und Dienst gehören untrennbar zusammen und jeder Moment kann eine Möglichkeit sein, Gott anzubeten. Und wir können es ganz praktisch gleich draußen üben, wenn wir uns voneinander verabschieden. Wir können den anderen segnen, leise in unseren Gedanken. Und wir sollten uns bewusst sein, dass der andere, der dort vor mir steht, ein geliebtes Kind Gottes ist, für den Gott seinen Sohn geopfert hat. Das ist Anbetung. Anbetung ändert die Perspektive. Anbetung ist ein Lebensstil, der sich durch Nächstenliebe ausdrückt, und Anbetung und Dienst gehören zusammen. Amen.
Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du ein großer Gott bist. So groß, dass du diese Welt, das Universum in deinen Händen hältst und wir uns manchmal fragen, warum du überhaupt an uns denkst, wo wir doch so klein sind hier auf dieser Erde. Aber wir dürfen deine Kinder sein. Du bietest uns an, dass wir zu dir kommen dürfen und du bietest uns an, dass du uns immer wieder rausholen möchtest aus unseren engen Grenzen, dass du das Fenster aufmachst, dass wir das weitere Bild sehen können. Und so möchte ich beten, dass wir das in dieser Woche auch erleben dürfen, dass wir ein bisschen von dir und von deiner Realität erkennen können. Hilf du uns, über unsere Grenzen hinauszugehen. Hilf du uns, mit diesem weiten Horizont zu leben. Schenk du uns Mut, auf unsere Nächsten zuzugehen. Und so möchte ich bitten, dass du mit uns mitgehst jetzt in die kommende Woche. Ich möchte bitten, dass du uns segnest auf unseren Wegen und Gelingen schenkst bei dem, was wir tun. Und lasst uns zum Abschluss Segen aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.